Vielen Dank, Herr Reinitzer, für die freundlichen Worte zur Einführung. Man kann ja auch sagen, es ist vielleicht ganz schön, wenn man mal nicht über die Identitätskonstruktionen in Europa sprechen muss, sondern ganz weit weg geht von Europa in ein ganz anderes Land, nämlich Iran. Und Iran ist nicht Europa, so wie Frankreich nicht Griechenland ist und Portugal nicht Spanien. Das haben wir in der letzten Zeit ja häufiger gehört. Ich hoffe aber, dass Ihnen im Laufe meines Vortrages vielleicht doch deutlich wird, dass es sehr viele Ähnlichkeiten gibt bei der Konstruktion von Identitäten, sei es in Deutschland, in Europa oder eben auch in einem den meisten von Ihnen wahrscheinlich eher fremden Land wie Iran. Mein Mann hat mal zu mir gesagt nach einem Vortrag, es gibt immer noch Verbesserungsmöglichkeiten und mich darauf hingewiesen, dass es ganz gut wäre, am Anfang eines solchen Vortrags erst einmal noch eine Karte von Iran zu zeigen, wie es heute existiert. Sie sehen, dass Iran eigentlich eine Katze ist, die ihre Füße unter sich legt. Sie kennen diese Katzenhaltung, damit sie im Persischen Golf nicht nass werden. Also ihre Pfoten, genauer gesagt. Das sind die Staatsgrenzen Irans von heute. Und sie haben sich, also das sind die Grenzen des Nationalstaates, so wie es ihn seit Beginn des 20. Jahrhunderts gibt. Das ging zu schnell. Zur Einleitung. Die Vortragsreihe befasst sich mit der Konstruktion von Identitäten. Herr Reinitzer hat gerade schon angedeutet, dass Alltagssprachliches und Wissenschaftliches nicht immer übereinstimmt. Die meisten von uns werden wahrscheinlich denken, ja, Identität, oder man beschäftigt sich gar nicht so damit und man denkt mal drüber nach, wer bin ich. Aber natürlich gibt es auch gesellschaftliche Identitäten, die konstruiert werden, die nicht einfach von alleine existieren. Und um nationale Identitäten zu konstruieren, braucht man zum Beispiel eine Geschichtsschreibung, die alle Kinder in der Schule lernen. Jedes Kind lernt in der Schule, was Deutschland ist, was an Europa ist. Und es sind natürlich bestimmte Vorstellungen politischer Art, die dahinter stehen. In Europa, wenn wir heute über Geschichtsschreibung nachdenken, gehen wir ein wenig ja doch inzwischen hinaus. Darüber wird Frau Clemens dann auch noch sprechen und denken auch über europäische Geschichtsschreibung nach. Es gibt Schulbücher, die Franzosen und Deutsche bzw. Polen und Deutsche oder Polinnen und Deutsche verfasst haben. Und daran zeigt sich auch, wie unterschiedlich historische Ereignisse wahrgenommen werden. Ich möchte also zu Beginn dieser Vorlesungsreihe und zu Beginn meines Vortrages ein paar Vorannahmen in den Raum stellen. Die erste lautet, Menschen besitzen nicht eine, sondern mehrere Identitäten, die ethnisch, klassenspezifisch, geschlechterrollenspezifisch und so weiter konstruiert sein können und die sich ebenso ineinander fügen oder aber überschneiden. Zweitens, ebenso wie die persönliche Identität ist auch die kollektive ein komplexes Konstrukt sich ständig wandelnder Bestandteile. Das heißt, als Deutschland haben wir nicht eine Identität, auch nicht eine Leitkultur oder wie immer wir das nennen wollen, sondern diese verändert sich permanent. Kollektive Identitäten schließlich sind wichtig für das Zusammengehörigkeitsgefühl von Gruppen. Sie sind nicht natürlich gegeben, sondern werden mit Hilfe von Geschichtsschreibung, Literatur und anderem mehr hergestellt. Geschichtsschreibung habe ich hier hervorgehoben, weil es darum heute gehen soll. Noch ein paar Worte zur Geschichtsschreibung und ihrer Funktion. Geschichtsschreibung dient dazu, historische Ereignisse in einen Zusammenhang zu bringen, ihnen Sinn und Bedeutung zu verleihen. Niklas Luhmann hat gesagt, dass Sinn eine Ordnungsform menschlichen Erlebens ist. Blumenberg hat gesagt, die Welt muss für den Menschen lesbar werden, das heißt, er muss sie verstehen können und auch dazu dient Geschichtsschreibung. Und noch einmal Luhmann, Sinnstrukturen dienen der Angstbewältigung und Rationalisierung. Das heißt, wenn Ereignisse eintreten, die Angst auslösen, heute ist man immer ganz schnell bei dem Wort Trauma, das ist wissenschaftlich auch eher umstritten, dann muss erklärt werden, was passiert ist und diesem Ereignis einen Sinn gegeben werden, damit Menschen es bewältigen können. Das gilt für private Ereignisse im Übrigen ja auch. Etwas, das mich sehr beschäftigt hat, gerade im Zusammenhang mit meiner Forschung zur iranischen Geschichtsschreibung, ist die Sinngeschichte. Geschichte als kulturelle Form und Konstruktion, wie Jan Assmann es nennt, der in diesem Zusammenhang auch von Kohärenzfiktionen spricht. Das heißt, dass in diesen Kohärenzfiktionen Erinnerungen und Erfahrungen organisiert werden. Jakob Burckhardt hat auch von Lügen gesprochen, den zitiert Aspern. Und Lüge ist natürlich ein sehr hartes Wort, ein sehr harter Begriff. Es geht also eher darum, dass man Dinge in einen Zusammenhang bringt, sie erklärbar macht und dabei, indem man ihnen einen Sinn verleiht, sehr unterschiedliche Interpretationen findet, um das mal vorsichtig auszudrücken. Die historische Wirklichkeit ist als Konstrukt wahrzunehmen, das wiederum geschaffen wird durch Akte historischer Sinnbildung. Historische Wirklichkeiten stellen Kontinuität stiftenden Zusammenhang her. Das ist eine Übernahme von Straub. Soweit mal ganz allgemein zur Geschichtsschreibung. Und vielleicht noch eine Sache, die ganz wichtig ist, die vielleicht auch einem nicht immer so klar ist. Wenn wir von Geschichtsschreibung sprechen, müssen wir uns natürlich auch überlegen, mit welchen Quellen wir eigentlich arbeiten und was uns diese Quellen sagen. Und Quellen sind nicht einfach Fakten. Alles, was aufgeschrieben wird, ist aus einem bestimmten Grund aufgeschrieben worden. Ob es Geschichtsschreibung früherer Zeiten war, ob es Dokumente in Archiven sind, ob es Schenkungsurkunden sind. Sie sind immer in einem historischen, gesellschaftlichen, politischen Kontext zu sehen und diejenigen, die das geschrieben haben, haben damit in der Regel auch ein Ziel verfolgt. Wenn wir also uns unserer Vorgängerinnen und Vorgänger, vor allem der Vorgänger, bedienen, die in früheren Jahrhunderten Geschichte geschrieben haben, müssen wir uns immer bewusst sein, dass sie das als Subjekte, als Individuen getan haben und dass wir nicht einfach einen objektiven Bericht irgendwelcher Ereignisse vor uns liegen haben. Diese Geschichtsschreiber haben ja auch ausgewählt, worüber sie berichten. Und insofern ist diese Auswahl schon der erste Schritt dazu, dass wir uns als heutige Historikerinnen und Historiker bewusst machen müssen, dass wir nicht einfach Dinge übernehmen können als historische Realitäten, sondern dass wir sie natürlich immer zu überprüfen haben. Ich möchte zu Beginn des Abschnitts über Geschichtsschreibung in Iran einige Fragen formulieren. Zum Ersten dient mir bei dieser Untersuchung die Zeit der mongolischen Eroberung und Herrschaft in Iran, zu der ich nachher noch ein paar Daten und Fakten nennen werde, als Fallbeispiel. Und die Frage lautet, wie wird die Geschichte von mongolischer Eroberung und Herrschaft im Iran des 20. und 21. Jahrhunderts erzählt? Und hier haben wir wieder die Frage nach der Erzählung und dem Sinn, der dieser Zeit gegeben wird. Welche Bedeutung haben diese Erzählungen, also die Erzählungen über die mongolische Zeit, welche Bedeutung haben diese Erzählungen für die Konstruktion von Identität und Nationalismus im modernen Iran? An theoretischen Konzepten habe ich mich unter anderem bedient, theoretischer Konzepte der Geschichtsschreibung, darauf hatte ich kurz eben schon verwiesen, maßgeblich die Sinngeschichte, aber natürlich musste ich mich auch mit Nationalismustheorien beschäftigen, denn Nationalismus ist mit Geschichtsschreibung spätestens seit dem 20. Jahrhundert auch in Iran eng verbunden. Aus Europa kennen wir das schon früher. Und die Quellen, die ich verwendet habe, das sollte man ja auch immer offenlegen, sind persischsprachige, in Iran erschienene Monographien, Buchbeiträge und Artikel zwischen 1933 und 2011. Das umfasst also eine Zeitspanne von der Zeit des ersten Pahlavi-Schahs Reza bis in die Gegenwart letztlich, also die Zeit der Islamischen Republik Iran. Um über persische Geschichtsschreibung sprechen zu können, sollte man natürlich auch mal schauen, was hat diese Geschichtsschreibung für eine Geschichte, wie ist sie überhaupt entstanden? Und dazu möchte ich ein paar Worte sagen. Die Eroberung des Sassanidischen Reiches, das von 224 bis 651 existiert hatte, durch die arabischen Muslime führte zur Verbreitung des Islams und auch der arabischen Sprache und führte auch dann zu einer ersten Geschichtsschreibung. Und das war aber nicht im heutigen Sinne Geschichtsschreibung, sondern im Grunde die Sammlung von Überlieferungen, die man zusammengefasst hat, Ereignisse, die man gesammelt hat und dann weitergegeben hat. Von einer persischsprachigen Historiografie, darum soll es ja gehen, kann man erst seit dem Ende des 10. Jahrhunderts sprechen, als das Neupersische entstanden war aus einer Verbindung des Mittelpersischen aus der sassanidischen Zeit mit dem Arabischen und es Leute gab, die in dieser Sprache auch anfingen, Geschichte zu schreiben, sie also auch für Wissenschaften verfügbar zu machen. Ein herausragendes persischsprachiges historisches Schrifttum lässt sich für die Mongolenzeit feststellen. Das ist wirklich ein unglaublicher Schub, eine Blüte der persischsprachigen Geschichtsschreibung, die man aber ganz deutlich auch als literarisches Genre erkennen muss, wie das bei Geschichtsschreibung häufig der Fall ist. Wir haben das in der Postmoderne schon länger diskutiert, dass im Deutschen passt das ganz gut, Geschichte und Geschichten sind dasselbe Wort. Das heißt, dass wenn Geschichte erzählt wird, auch Geschichten erzählt werden. Das heißt nicht, dass es irgendwas ist, was man sich ausgedacht hat, aber dass man von Ereignissen erzählt auf besondere Weise. Also in der mongolischen Zeit erleben wir eine Blüte der persischen Geschichtsschreibung, weil die Mongolen nämlich wollten, dass ihre eigene Geschichte von ihren Untertanen, von ihren Visieren, vor allen Dingen die Perser in Iran persischsprachig waren, aufgeschrieben wurde. Eine weitere Etappe, das sind jetzt relativ große Schritte, ist das sogenannte lange 19. Jahrhundert. Das lange 19. Jahrhundert deswegen, weil wir diese willkürlichen Jahrhundertgrenzen häufig gerne überschreiten. Sie sind ja gemacht. Und diese Phase, die für Iran wichtig war in der Qajarenzeit, eben schon im 18. Jahrhundert begann und erst im 20. Jahrhundert endete. In dieser Zeit steht die persische Geschichtsschreibung sehr stark unter dem Einfluss sogenannter westlicher Traditionen und Vorstellungen, interessanterweise auch sehr stark der deutschen Vorstellung, also deutscher Historiografie und wer auch bis heute Einfluss hat auf persische Geschichtsschreibung, auch wenn die heutigen Autoren und Autorinnen ihn nicht mehr nennen, ist Leopold von Ranke. Da würden wir heute sagen, das ist doch sehr positivistisch, so kann man Geschichte nicht mehr schreiben. In dem Sinne, wie es wirklich gewesen sei, auch wenn das etwas aus dem Zusammenhang gerissen ist, das Zitat. Aber das gilt für iranische Geschichtsschreibung bis heute. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts besinnen sich viele Vordenker in Iran auf die vorislamische Vergangenheit und pflegen eine sogenannte Reinigung des Persischen von arabischen Elementen. Außerdem entwickelt sich eine von nationalistischem Denken geprägte historische Erzählweise. Auch der Nationalismus ist eine europäische Erfindung und wird eben dann auch von iranischen Vordenkern, Reformern und so weiter übernommen. Und sie eignen sich Nationalismusvorstellungen an, passen sie auf ihr eigenes Denken und ihre Lebenssituation und die Situation des Landes, in dem sie leben, an. Gleichzeitig sucht man nach historischen Fakten, also man versucht durchaus Archive zu bemühen und stöbert natürlich auch in den Geschichtswerken, die es schon gibt und so weiter. Ich hatte gerade schon gesagt, der Einfluss der deutschen Historiografie ist relativ groß. Und was damals der Konsens ist unter denjenigen, die sich mit Geschichtsschreibung befassen, und das gilt auch bis heute, dass Geschichtsschreibung keine Abfolge von Ereignissen sei, sondern Mittel des Reflektierens und des Lernens. Das kennen wir ja auch. Die Qajarenzeit, also diese Phase des langen 19. Jahrhunderts, wird beendet durch die Verfassungsrevolution von 1906 bis 11. In Iran gab es eine starke Verfassungsbewegung, die aus der absoluten eine konstitutionelle Monarchie machen wollte. Das hat eine Weile gedauert, es gab Bürgerkriege, aber letztlich waren die Verfassungsrevolutionäre erfolgreich. In dieser Zeit wurden die Geschehnisse vor allem in Printmedien geschrieben, Zeitungen und Zeitschriften ernahmen einen erheblichen Aufschub. Und interessanterweise finden wir aber Narrative über die Verfassungsrevolution erst in den 1940er Jahren und diese wurden nicht von professionellen Historikern erstellt, sondern von sogenannten Hobbyhistorikern. Abgelöst wird dann tatsächlich die Qajarenzeit ganz zum Schluss von Reza Shah Pahlavi, der zuerst kein Schah ist, aber es sich dann zum Schah krönen lässt. In seiner Zeit kann man sagen, dass die Geschichtsschreibung ganz stark geprägt ist von der Schaffung einer sogenannten nationalen Identität. Das heißt, die Geschichte Irans, was immer das ist, aber nach der Vorstellung derjenigen, die sie verfassten, von den Achämeniden, also vorchristliche Zeit bis in die Gegenwart, eine Geschichte Irans in staatlichem Auftrag, und zweitens befasste man sich intensiv mit Quelleneditionen und es gab die ersten tatsächlich ausgebildeten Historiker, Frauen waren noch nicht darunter. Vielleicht sollte man auch noch dazu sagen, das ist ja absolut typisch, dass man, das hatte ich am Anfang schon gesagt, dass man Geschichtsschreibung, dass Geschichtsschreibung unter den Einfluss des Nationalismus gerät, beziehungsweise dass sie extra für die Nationalgeschichtsschreibung professionalisiert und institutionalisiert wird. Da ist Iran nicht das einzige Land, in dem das so geschah. Reza Shah Pahlavi wurde dann abgelöst von Mohammad Reza Shah, unter dem die Zurückhaltung mit wissenschaftlich kritischem Denken auch sehr ausgeprägt war. Das heißt, wir haben im Grunde genommen in Iran in der Moderne kaum Phasen, in denen kritisches, öffentliches, wissenschaftliches Denken in den Geisteswissenschaften insgesamt und gerade in so heiklen Gebieten wie Geschichte, Nationalgeschichte gar möglich gewesen wäre. Außerdem waren Historikerinnen und Historiker in der Regel schlecht ausgebildet und sie waren schlecht angesehen. Auch das ist nicht untypisch. Da steht auch Iran bis heute nicht alleine. In vielen Ländern der Welt halten die Bewohnerinnen und Bewohner nicht so viel von geisteswissenschaftlichen Tätigkeiten, sondern wer schlau ist, ein gutes Abitur hat, studiert Medizin, Ingenieurwissenschaften oder Ähnliches. Bei uns sind es dann noch BWL und Jura, sodass auch hier nicht die Besten an die Universitäten gingen, um Geschichte zu studieren, und das wirkt sich natürlich auch auf die Geschichtsschreibung wiederum aus. Die meisten derjenigen, die Geschichte tatsächlich studierten im Verlauf des 20. Jahrhunderts, waren lehrend tätig an Hochschulen und Schulen. So, und dann kommen wir zur Islamischen Republik Iran seit 1979. Auch in der Islamischen Republik muss man sagen, dass analytisches Vorgehen eher selten ist, sondern es geht tatsächlich eher um Erzählen, um Nacherzählen, um Weitererzählen, wenn man so will. Theorien werden nicht genutzt, die es weltweit gibt, und Analyse kommt auch eher selten vor. Man hat großes Interesse an der Publikation von Dokumenten, das von manchen Autoren, die sich damit beschäftigt haben, auch als Strategie zur Vermeidung politischer Auseinandersetzungen dient. Also das Problem ist natürlich, wenn Sie historisch kritisch arbeiten und Dinge schreiben, die dem derzeitigen Regime nicht gefallen, werden die Sachen nicht publiziert, sie verlieren unter Umständen ihre Stelle und so weiter. Also die Bedingungen sind nicht ideal. Dann kann man aber auch von einer islamistischen Historiografie in der Islamischen Republik sprechen. Islamistisch insofern, als sie stark beeinflusst ist von dem derzeitigen System. In dieser Historiografie werden postkoloniale Ansätze verfolgt, die wir natürlich auch aus vielen anderen Ländern in ganz anderen politischen Systemen kennen. In Indien ist sehr viel über postkoloniale Geschichtsschreibung geforscht worden, wo es natürlich auch darum geht, dass diejenigen, die vorher kolonialisiert waren, ihre Geschichte jetzt selbst schreiben und sie nicht mehr von den Besatzern, die mal dort waren, schreiben lassen, oder von den Wissenschaftlern aus den Ländern, die ihre Gebiete besetzt hatten. Kennzeichen dafür ist auch die Verurteilung sogenannter westlicher Geschichtsschreibung, wobei das in Iran sich das in Iran vor allen Dingen richtet auf den Orientalismus des 19. und 20. Jahrhunderts, also eine Art der Sicht auf den sogenannten Orient, die sehr statisch war, die dem Orient Charakteristika zuschrieb, die, wenn man sich das genauer anguckt, auch häufig nicht haltbar sind. Wir haben seit den 70er Jahren eine starke Debatte über dieses Thema gehabt, auch wie wir mit unserer eigenen orientalistischen Vergangenheit in diesem Sinne umgehen. Aber diese Debatten werden leider nicht rezipiert von den iranischen Autorinnen und Autoren. Dann kann man in der Islamischen Republik noch feststellen, eine Hervorhebung der Bedeutung der islamischen Religion in der iranischen Geschichte. Also der Islam ist im Gegensatz zu dem, was wir unter den Pahlavi-Schahs haben, absolut für alles zentral. Die Rechtsgelehrten sind, also die islamischen Rechtsgelehrten ebenso, die müssen, spielen eine große Rolle nach Möglichkeit und natürlich auch die göttliche Vorherbestimmung. Mit der islamischen Religion ist dann, wenn man sich die Geschichtsbücher im Einzelnen anguckt, vor allen Dingen der 12er schiitische Islam gemeint, der in Iran vorherrschend ist. Ein paar Dinge möchte ich auch noch sagen zur Entwicklung nationalistischer Ideen in Iran. Ich hatte ja schon gesagt, das geht Hand in Hand. Man erfindet einen Nationalstaat, man konstruiert ihn, man baut ihn auf und muss natürlich dann auch die entsprechende Geschichtsschreibung dazu haben. Von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis 1925, also dem Machtantritt von Reza Pahlavi, vertraten einzelne Persönlichkeiten die Idee einer iranischen nationalen Identität. Ich hatte vorhin schon gesagt, von den Anfängen bis in die Gegenwart. Eckpunkte sind als Anfang die Achämeniden. Persepolis ist Ihnen vielleicht ein Begriff, das war eine der Residenzen der Achämeniden, aber nicht die einzige. Aber das ist die Provinz Fars, also die Persis der Antike. Und ein weiterer Eckpunkt sind die Safawiden, die sind Ihnen wahrscheinlich weniger bekannt. Das ist eine Dynastie, wenn man so will, sind Herrscher, die von 1501 bis 1722 große Teile der iranischen Hochebene unter ihrer Herrschaft hatten und, das ist jetzt besonders wichtig, die den 12er schiitischen Islam als Staatsreligion einführten. Bis zu diesem Zeitpunkt, bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts, war Iran nicht mehrheitlich schiitisch, sondern sunnitisch. Wir kommen noch einmal zur Verfassungsrevolution. In dieser Zeit sind wichtig einmal der Konstitutionalismus als Idee, als politische Idee für eine iranische Nation, dann aber auch der Islam, genauer gesagt der 12er schiitische Islam, die persische Sprache. Dazu muss man wissen, dass auch bis heute etwa 50% der in Iran lebenden Menschen als erste Sprache nicht persisch sprechen. Aber die persische Sprache war sozusagen der Schlüssel für den Zugang zu Positionen, auch ins Parlament konnte nur gewählt werden, wer persisch beherrschte. Und ganz wichtig natürlich auch das Territorium. Der Zusammenhalt des iranischen Territoriums, Iran hat im 19. Jahrhundert keinen Krieg gewonnen und hat sehr viele Gebiete verloren. Das geht bis in den Ersten Weltkrieg, als die Osmanen auch nochmal einmarschiert sind in Aserbaidschan. Und Reza Schah war sehr daran gelegen, also dann danach, aber schon in der Zeit des Konstitutionalismus, wurde sehr viel darüber gesprochen, vom Mutterland Iran und das Territorium, das zu halten sei. In der gesamten Pahlavi-Ära wird der Islam dann ersetzt durch Säkularismus, staatlicherseits zumindest, in der Bevölkerung sieht es natürlich anders aus. Ethnische, sprachliche, religiöse und andere Unterschiede in der Bevölkerung werden negiert und ersetzt durch Konformismus. Also alle sollen jetzt eine Nation bilden, wobei man aber auch sagen muss, dass für die religiösen Minderheiten, Juden, Christen, Baha'is und Zoroastrier natürlich, also das Beiseiteschieben des Islams als wichtiger Komponente dazu geführt hat, dass doch etwas, nicht eine wirkliche Gleichberechtigung, aber doch etwas entstanden ist, das die religiösen Unterschiede nicht mehr so in den Vordergrund gestellt hat. Aber dafür waren dann andere Unterschiede entscheidend. Dann kommen wir wieder zur Islamischen Republik. Mit der Islamischen Republik wurde die Herrschaft des Rechtsgelehrten etabliert, persisch Velayat-e Fari, eine Idee von Khomeini. Und der Pan-Islam, das heißt, alle Muslime sollten sich zusammenschließen und nationale Unterschiede seien Vorstellungen des Westens und die müsse man unbedingt abschaffen. Ein Politikwissenschaftler spricht von vier Phasen in der Islamischen Republik. Jetzt könnte man natürlich meinen, wenn im Zentrum der Islam steht und der Pan-Islam, Sie erinnern sich, diejenigen von Ihnen, die meisten sind ja in einem Alter, dass sie das miterlebt haben, die Revolution, dass der Export der iranischen Revolution so gefürchtet wurde. Für sunnitische Muslime war das aber offensichtlich zu stark schiitisch geprägt, was da in Iran passierte. Und die Probleme, die man sonst so miteinander hatte, standen dem auch eher entgegen. In jedem Fall würde man aber vermuten, dass mit den nationalistischen Vorstellungen jetzt einfach erstmal Schluss sei. Denn das passt ja nicht zusammen. Also Islam, Pan-Islam, wir sind die Muslime als diejenigen, die, das, die den Staat der Islamischen Republik konstituieren. Denn jetzt sind die religiösen Minderheiten natürlich wieder weitgehend außen vor. Aber es ist gar nicht so einfach. Zum einen ist es nämlich so, dass sich die Vorstellungen, die in der langen Zeit der Pahlavis eingeprägt wurden, die die Leute gelernt haben in der Schule, nicht einfach verschwunden sind. Das ist ja völlig klar, das bleibt ja im Gedächtnis verhaften. Man denkt gar nicht von einem Tag auf den anderen anders. Und außerdem war die politische Situation so, dass es dazu geführt hat, dass man auch an der Spitze in Iran manche Dinge modifiziert hat. Also die vier Phasen sind, kann das sein, dass hier irgendwas fehlt? Ich mache gerade mal gleich gucken. Also die vier Phasen, die Islamperiode, die hat nur ganz kurz gedauert, von der Revolution bis zum Beginn des Krieges, den der Irak gegen Iran angefangen hat. In dieser Zeit kann man sagen, dass der Islam auf Kosten von Iran als Vorstellung, als Nation und so weiter, und auch auf Kosten des Schiitentums betont wird, denn es geht darum, der Islam, die Muslime und alle Unterschiede sollen beseitigt werden. Dann kommt die Islam-Iran-Periode, 1980 bis Mitte der 1990er Jahre. Nach der irakischen Invasion gilt die iranische Identität als verschieden vom Islam insgesamt, denn ein muslimisches Nachbarland hat ja Iran überfallen. Dennoch konnte sich die Führungsspitze nicht davon lösen, dass Schiitentum und Iran weiterhin als nachrangig zum Islam insgesamt zu betrachten. Seit der Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts haben wir die Iran-Islam-Periode, also das ist alles offiziell, das ist jetzt nicht das, was alle Leute in Iran so glauben. Der Pan-Islamismus bestimmt weiterhin die Regierungspolitik, aber Schiitentum und iranischer Nationalismus gewinnen an Bedeutung. Und die Zwölfer-Schia wird zum iranischen oder iranisierten Islam. Das ist sehr wichtig, das ist auch eine Vorstellung, die schon länger da war, aber die dann auch offiziell vertreten wurde, dass viele Leute in Iran, also ich kenne das auch jetzt ganz subjektiv aus eigener Erfahrung, aber auch aus der Lektüre, davon überzeugt sind, dass der Zwölfer-schiitische Islam der iranische Islam sei. Und häufig behaupten, das sei von Anfang an, also seit dem 7. Jahrhundert so gewesen. Das ist aber historisch nicht belegbar. Historisch belegbar ist, dass im 16. Jahrhundert es in Iran unter den Safaviden zu einer forcierten Schiitisierung kam. Einmal bis hierher zu Geschichte und Nationalismus ganz allgemein. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist alles drauf, dann habe ich mich mit der Zahl vertan. Das stimmt, weil die Iran-Islam-Periode letztlich bis heute andauert. Also habe ich mich da vertan. So, dann kommen wir jetzt zu meinem Fallbeispiel. Den Mongolen. Die Mongolen eroberten in mehreren Etappen, und zwar kamen sie ungefähr von hier, Karakorum war lange Zeit ihre Residenz, weite Teile der damaligen islamischen Welt, Chinas und Europas. Und das vergrößere ich gleich nochmal, das ist der Bereich, den ein bestimmter Zweig der Mongolen regiert hat, das bezeichnen wir dann mal als Iran, das ist also die iranische Hochebene. Jetzt funktioniert es nicht mehr, doch. So, die nächste Karte nochmal größer. Sie erinnern sich an die Katze, das sieht jetzt hier ein bisschen anders aus. Also das ist die Region, die von den Mongolen von Iran, wie man sagt, regiert wurde, beherrscht wurde. Und Sie sehen, dass der Euphrat fast der Grenzfluss ist, Bagdad aber auch dazugehört. Also keine Region, die jetzt unbedingt persischsprachig wäre. Aber, das ist das Interessante auch für die Sinngeschichte, bevor es Bagdad gab, gab es Ktesiphon. Und Ktesiphon war die Residenz der Sassaniden, also der letzten iranischen Dynastie vor der arabisch-muslimischen Invasion. Und das spielt natürlich auch wieder bei der Interpretation der Geschichte eine große Rolle, dass die Mongolen diesen Teil eroberten und dann wir praktisch wieder Iran haben, ungefähr in den Grenzen der Sassaniden. Nicht ganz, die hatten noch mehr dazu, aber dennoch also mit dem Irak als Teil ihres Reiches. Einmal kurz zu den wesentlichen Daten der mongolischen Eroberung. In den Jahren 1219 bis 1224 eroberten und zerstörten die Mongolen unter Genghis Khan Transoxanien und Teile der iranischen Hochebene. 1256 bis 1258 eroberten die Mongolen unter Hülegü, einem Enkel Genghis Khans, West- und Südiran und stürzten das abbasidische Kalifat von Bagdad. 1256 bis 1335 herrschten die mongolischen Ilkhane von Iran, die zuerst dem Großkhan in Karakorum und später Peking untertan waren, sich aber dann von diesem lossagten und als eigenständige Herrscher regierten. Das findet statt, als einer von ihnen zum Islam konvertiert und seinen Interessen in andere Richtungen lenkt. Das sind die Daten. Und an Fakten über die Eroberung der Mongolen haben wir nicht viel. Es kursieren in den historischen Erzählungen alle möglichen Zahlen, wie viele Menschen wo umgekommen sind. Wir können das nicht belegen. Wir haben im 13. Jahrhundert nicht so viele Quellen, Archive gehabt, in denen tatsächlich die Einwohnerzahl einer Stadt aufgezeichnet wurde. Es gibt einige wenige Städte, von denen man es weiß, aber auch bei Bagdad kann man es nur ungefähr schätzen. Was sich aber sagen lässt, ist, dass gerade in der ersten Phase der Invasion, also unter Genghis Khan, das Vorgehen der Mongolen ausgesprochen grausam war, aber nicht unbedingt grausamer als das, was andere Leute zur selben Zeit dort oder in anderen Teilen der Welt angerichtet haben und dass sehr viele Menschen gestorben sind. Es sind ganze Städte dem Erdboden gleichgemacht worden und diejenigen, die nicht gestorben sind, weil sie in diese Kriegshandlung oder die Folgen der Einnahme einer Stadt nicht daran gestorben sind, sind gestorben durch Hungersnöte und Seuchen, die natürlich dann unwillkürlich auch folgen. Anschließend es gibt noch eine zweite Phase, über die gehe ich jetzt mal hinweg, aber unter Hülegü gibt es einen erneuerten Eroberungszug und dann etablieren sich eben diese mongolischen Herrscher in Iran und die bauen natürlich wieder auf. Das hatten sie zwischendurch auch schon getan, die verschiedenen Statthalter. Aber es ist ja völlig klar, wenn sie eine Region beherrschen und sie können keine Steuern einnehmen, dann haben sie nichts davon. Den Mongolen ging es ja auch nicht nur darum, ihr Vieh grasen zu lassen. Die wollten die Handelswege kontrollieren und sie wollten Steuern einnehmen. Das geht aber nur, wenn die Leute auf ihr Land zurückgehen, das Land beackern und als Ackerbauern Steuern zahlen und die Städter auch wieder handwerklich tätig werden, was sie sonst so getan haben. Also diese verschiedenen Phasen können wir durchaus beobachten unter den Mongolen. Was sind jetzt im Sinne der Sinngeschichte, der Erzählungen von persisch schreibenden Autorinnen und Autoren in Iran die wesentlichen Erzählstränge? Über Genghis Khan wird natürlich häufig geschrieben. Was war er für ein Mensch? Einerseits wird er beschrieben als entschlussfreudig, willensstark, klug und methodisch vorgehend. Andererseits als grausam, unbarmherzig und kaltblütig. Die Mongolen insgesamt werden beschrieben als unzivilisierte, ungläubige, wilde, blutrünstige Nomaden. Die, so wird es heute häufig dann ausgedrückt, sich einer psychologischen Kriegsführung bedienten. Das ist nämlich natürlich auch den iranischen Autorinnen und Autoren, zumindest einigen von ihnen klar, die Mongolen waren nicht einfach, weil sie Mongolen waren, grausam und unbarmherzig, sondern sie waren, weil sie Eroberer waren, grausam und unbarmherzig. Und es gibt heute eine ganze Reihe von Literatur zu den Mongolen und ihrem Vorgehen, nicht nur in Iran, sondern grundsätzlich, dass sie, weil sie in der Regel zahlenmäßig unterlegen waren, also in Iran waren sie das sicher, zu bestimmten Maßnahmen greifen mussten, um ihre Zahl größer erscheinen zu lassen, beziehungsweise den Widerstand zu brechen. Und den Widerstand haben sie versucht, auf die Art und Weise zu brechen, dass sie angekündigt haben, wer uns Widerstand leistet, wird gnadenlos umgebracht, dessen Städte werden komplett vernichtet. Wer sich uns aber unterwirft, mit dem schließen wir Frieden. Und genauso sind sie auch vorgegangen. Und wenn dann eine Stadt Frieden geschlossen hatte und man hinterließ einen mongolischen Statthalter und nach ein paar Jahren waren die Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt mit dem Statthalter nicht zufrieden und haben ihn umgebracht oder vertrieben, dann kamen die Mongolen irgendwann zurück und dann blieb von der Stadt nichts mehr übrig. Die Frauen und Kinder wurden in die Gefangenschaft geführt, man hat menschliche Schutzschilde gehabt, also man kann alles, was man sich vorstellen kann. Es gibt aber auch Legenden, die falsch sind, also Mongolen haben nicht Menschen die Bäuche aufgeschlitzt, um zu gucken, ob sie Edelsteine geschluckt hätten. Das ist eine Legende, die stammt aus Europa und ist deswegen aber nicht wahrer. So, und dann geht es aber noch weiter und Sie kennen das im Deutschen Mongolensturm. Assoziiert also mit dem Sturm, mit einem Naturereignis, einem gewaltigen Naturereignis, dem man kaum etwas entgegensetzen kann, weil es alles hinwegfegt. Auch vom mongolischen Joch, das persische Wort klingt ganz ähnlich, wahrscheinlich ist es etymologisch sogar verwandt, würde ich mal vermuten, ist die Rede und dann von der Fremdherrschaft, eine deutsche Erfindung aus den napoleonischen Kriegen, dieser Begriff, der ins Persische übertragen worden ist. Das wäre nochmal eine andere Diskussion, was der Begriff Fremdherrschaft eigentlich aussagt. Aber das sei mal dahingestellt. So, auf der anderen Seite schildern auch die iranischen Autorinnen und Autoren, zumindest die meisten von ihnen, was unter den Mongolen alles blühte. Handwerk, Kunst und Handel. Die Mongolen haben ja erobert, weil sie Handel treiben wollten, weil sie die Handelswege kontrollieren wollten nach Europa. Außerdem kam es zu einem gewaltigen kulturellen Austausch zwischen der damaligen islamischen Welt und China. In den persischen Texten heißt es dann häufig, die beiden großen Zivilisationen, Iran und China, kamen miteinander in Kontakt. Das haben die Mongolen bewerkstelligt. Insofern wird dann diese Zeit auch als eine der wichtigsten Perioden der Geschichte Irans, aber auch der Geschichte überhaupt beschrieben. Es gibt dann wieder viele Autorinnen und Autoren, die sagen, die unauflösbare Dichotomie zwischen einerseits den Iranern und andererseits den Mongolen habe zu einem fortwährenden Kulturkampf geführt. Eine Autorin spricht wirklich explizit von Kulturkampf. Könnten also nicht zusammenkommen. Diese Dichotomie wird dadurch natürlich begründet, dass die Mongolen keine Muslime waren, dass sie sowieso Barbaren, Unzivilisierte und so weiter gewesen seien, während die Iraner eben genau das Gegenteil verkörpert hätten. Dann kommen wir zur Dynastie der Ilkhane, also denjenigen Mongolen, die sich dann in der Folge von Hülegüs Eroberungen auf der iranischen Hochebene und in Mesopotamien dauerhaft niederließen, in verschiedenen Residenzen im Laufe der Zeit, aber die Mongolen lebten eher weiter nomadisch, also sie waren viel unterwegs. Hier wird die Konvertierung zum Islam eines der wichtigsten Herrscher der Ilkhane als ganz wesentlicher Einschnitt gesehen. Aus den Mongolen werden muslimische Herrscher. Sie müssen sich vorstellen, was das für ein Schock war für die Muslime der damaligen Welt, dass ungläubige Heiden aus Ostasien in muslimisches Gebiet eindrangen und das mal eben eroberten und den Herrscher aller Muslime, nicht de facto, aber de jure, den Kalifen von Bagdad absetzten. Das hätte nie passieren dürfen. Und dann ist die Frage, da muss man nach Erklärungen suchen, wie konnte das geschehen? Haben wir gesündigt? Ist das eine Strafe Gottes? Angeblich hat Genghis Khan in einer Moschee in Transoxanien gesagt, er sei die Geißel Gottes. Und das haben viele Leute tatsächlich auch geglaubt, weil es in ihr Weltbild passte. Es kann sonst nicht sein, es kann uns so etwas Furchtbares nicht geschehen, wenn das nicht göttlicher Wille ist. Und warum ist es göttlicher Wille? Damit wir bestraft werden. Das vertreten die heutigen Autorinnen und Autoren nicht mehr. Abgesehen davon, dass aus den Mongolen muslimische Herrscher werden, eignen sie sich auch, so heißt es dann, übrigens ist jetzt ein Zitat, die iranische Religion und Sprache an. Persisch ist dann die Sprache, die gemeint ist, und iranische Religion ist natürlich merkwürdig, weil ja letztlich der Islam gemeint ist, übrigens auch nicht der 12er schiitische, weil der damals gar nicht vorrangig war, aber hier wird in einem Zitat tatsächlich gesagt, iranische Religion und Sprache. Und das heißt, letztlich sind die Iraner siegreich. Sie haben die Mongolen mehr oder weniger assimiliert. Was bedeutet das jetzt für die iranische Seite? Wie stellen die Autorinnen und Autoren die damalige Bevölkerung der iranischen Hochebene dar? Einerseits heißt es, sie hätten tapfer Widerstand im Kampf geleistet. Da werden auch Städte genannt, in denen lange Widerstand geleistet wurde. Andererseits heißt es, sie seien gelähmt gewesen vor Furcht und auch deswegen schwach gewesen, weil es zu einer sehr starken politischen und moralischen Schwäche auf der Hochebene unter den damaligen Herrschern gekommen sei. Gelähmt vor Furcht, der Autor, der das sagt, hat sich ein bisschen mit Psychologie beschäftigt und analysiert dann und sagt dann eben auch, dass die psychologische Kriegsführung der Mongolen, als sie Angst und Schrecken verbreitet haben, dazu geführt haben, dass die Leute zum Teil gar nicht mehr Widerstand leisten konnten, weil sie solche Angst hatten. Und damit wären die Mongolen mit ihrer Taktik ja erfolgreich gewesen. So, und dann kommt aber das, was vielleicht noch eine Ergänzung zu dem letztlichen Sieg der Iraner zu ergänzen wäre, dass nämlich die Unterworfenen Rache genommen hätten an den Mongolen. Und vor allem in Gestalt der Berater und Wesire. Die Mongolen waren ja, wie gesagt, ein nomadisches Volk, ein Steppenvolk. Es waren eigentlich mehrere Völker, die Genghis Khan geeint hat und andere, die er wiederum besiegt hat und die dann zum Teil ja auch noch mitgekommen sind, gen Westen. Moment, wo war ich jetzt gerade? Ach so, genau. Und sie, wenn sie da, als sie in eine Region kamen wie Iran, wo es doch eine ganze Reihe städtischer Siedlungen gab, und sie außerdem weite Gebiete ja besteuern wollten und außerdem Karawanserreis und anderes einrichten mussten, brauchten sie Leute, die etwas davon verstanden, diese Region zu verwalten. Das war nicht nur in Iran so, das war auch in China so. Also nimmt man die Einheimischen und das sind dann eben die persischen Berater und Visiere, die nach diesem Erzählstrang, der sich bei praktisch allen Autorinnen und Autoren findet, deren Texte ich gelesen habe, die mongolischen Herrscher iranisieren. Und ein Autor spricht davon, dass der mongolische Drachen besiegt worden sei, indem man ihm nämlich das Zaumzeug angelegt und ihn dann auf den Weg Irans geführt habe. Und das bedeutet letzten Endes, dass die Feder über das Schwert gesiegt habe. Die Männer des Schwertes, die Männer der Feder sind sehr wichtige Begriffe und auch wieder zwei Dichotomien in, über lange Zeit der Geschichte in vielen islamischen Regionen. Jede Gruppe hat ja ihre Bedeutung und Berechtigung und hier ist es eben so, dass es heißt, der Sieg der Feder über das Schwert ist letztlich der Sieg der Iraner über die Mongolen. Und auch noch ganz wichtig als weitere Idee, letztlich hätten sich die Iraner, der Mongolen als Instrument zur Vernichtung der sunnitisch-arabischen Abbasiden bedient, um Iran zu befreien. Also Iran wird von der arabischen Vorherrschaft befreit und ein vorgeblich schiitisches Iran, was es aber tatsächlich damals nicht war, wird von der sunnitischen Vorherrschaft befreit. Das hat sehr viel mit der Gegenwart zu tun und nicht so viel mit der Vergangenheit ganz häufig. Kommen wir zu meinem Fazit. Geschichte in Nationalstaaten wird geschöpft und dabei dienen häufig narrative Schemata als erzählerischer Rahmen. Ein solches Schema hat ein Kollege für Russland entworfen, ich finde aber, dass es für Iran genauso tauglich ist und habe das adaptiert. Eine ausländische Macht überfällt ein Land. Die Einwohner erleiden eine Niederlage, aber letztlich gelingt es dem unterlegenen Volk, den Aggressor zu besiegen und das tut es eben durch seine überlegene Kultur. Im Falle Irans ist immer die Rede von einer Kette von Überfällen aus dem Westen und dem Osten, Alexander der Große, die Araber, die Turkvölker aus Zentralasien, die Mongolen, die Briten und die Russen und heute die USA. Die Opfer fremder Aggressoren, so hat es Peter Berg gesagt, sind dazu verdammt, über Geschehenes nachzudenken und Alternativen zu ersinnen, wohingegen die Sieger sich darüber nicht so viele Gedanken machen müssen. Das heißt, die Opfer fremder Aggressoren müssen sich erklären, wie es dazu kommen konnte und wie sie jetzt mit der Situation umgehen. Und sie versuchen natürlich auch, Nutzen aus Niederlagen zu ziehen. Aleida Assmann spricht von einer Gedächtnisstrategie der Selbstauratisierung und Mythenbildung. Das heißt, die realen Erfahrungen werden umgedeutet, Niederlagen in spirituelle oder moralische Erhöhung verwandelt. Dadurch, so möchte ich ergänzen mit Jan Assmann, entstehen Kohärenzfiktionen und historische Ereignisse werden mithilfe dieser Kohärenzfiktionen umgedeutet. Legen wir das noch einmal auf Iran unter den Mongolen an, beziehungsweise auf die moderne Geschichtsschreibung zur Mongolenzeit in Iran. Das ist ja ein wesentlicher Unterschied. Die mongolischen Eroberungen und die Herrschaft der Mongolen werden umgedeutet, dass nämlich letztlich Iran gar nicht besiegt wurde, sondern nur oberflächlich durch das Schwert, aber in Wahrheit die iranische Sprache, Kultur, was immer man jetzt darunter versteht, das führe ich jetzt nicht im Einzelnen aus, letztlich die Mongolen besiegt hat und somit haben wir eine Umdeutung der Ereignisse. Die Unterlegenen werden zu Siegern. Das heißt, der mongolischen Eroberung und Herrschaft wird im Rahmen der Nationalgeschichte Sinn verliehen. Man hat nämlich lange Zeit über die mongolische Zeit eher gar nichts geschrieben. Und interessanterweise hat man in der Kadscharenzeit, also im 19. Jahrhundert, gar kein so negatives Bild von den Mongolen gezeichnet. Wenn Sie heute in zentralasiatische Republiken reisen, ganz zu schweigen von der Mongolei, dann werden Sie dort überall Statuen von Genghis Khan und Timur, seinem nicht minder brutalen Nachfolger, also etwas später einem anderen Herrscher aus der Region finden. Das heißt, hier hat man diese Welteneroberer zu Begründern der eigenen Nation erklärt, während man sie in Iran eben als die Barbaren bezeichnet. Und ich glaube auch nicht, dass man Genghis Khan in irgendeinem europäischen Land ein Denkmal errichtet hat bisher. Iran, die alte städtische Zivilisation, wie Iran dargestellt wird, ist unzerstörbar. Man kann zwar die Städte zerstören, aber es gibt so etwas wie eine ewige, homogene, unzerstörbare kulturelle Einheit und diese ist letztlich siegreich. Und da kommen wir zum Phönix aus der Asche, der auch mehrmals zitiert wird. Iran erhält Ehre und Selbstwertgefühl zurück, indem es sich nämlich aus der Asche von der völligen Zerstörung neu erhebt. Irgendetwas bleibt ja dann darunter noch. Es gibt auch gibt sehr, sehr schöne Bilder, Gleichnisse, Metaphern in den Texten. Eine ist, dass eben auch in der Salzwüste kleine Pflanzen existieren, die dann irgendwann sich wieder durchbohren und erscheinen. Der Phönix ist ein etwas gewaltigeres Bild, aber aus der Erniedrigung durch die Eroberung, durch die Niederlage wird Erhöhung. Der Phönix aus der Asche ist das Ideal eines unveränderlichen und unzerstörbaren Iranertums seit den Anfängen der Geschichte. So wird es zumindest dargestellt. Und ganz zum Schluss, bevor ich mir gerne von Ihnen noch ein paar Fragen stellen lasse, möchte ich noch mal eine Brücke schlagen zur Gegenwart, wobei das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ja auch bis in die Gegenwart reicht. Wenn man Geschichte betreibt, Islamwissenschaft oder viele andere Geistes- und Kulturwissenschaften, muss man sich ja immer rechtfertigen, ob das überhaupt relevant sei, was man da tue. Ich glaube nicht, dass das nötig ist, aber ich möchte trotzdem ein paar Dinge noch sagen zu dem, was heute in dieser heutigen politischen Situation vielleicht von Interesse ist und warum gerade dieses Fallbeispiel der Mongolen, wie ich meine, besonders relevant ist. Anhand der Geschichtsschreibung, der Sinngeschichte zu den Mongolen kann man, wie ich meine, und ich hoffe, dass Sie das hier auch gehört haben, herausgehört haben, sehr gut nachvollziehen, wie die Iraner, ist immer schwierig als Kollektiv, aber wie in Iran viele Menschen sich selbst, ihr Land, ihre Geschichte, ihre Nation sehen. Die Bücher, die Texte, die ich analysiert habe, sind bis heute wirksam. Man liest das in der Schule, die wurden dafür auch geschrieben, dass sie unterrichtet werden. Und das Bild, das dann da entsteht, ist etwas, womit die Menschen leben. In der heutigen Zeit wäre es meines Erachtens wichtig, dass diejenigen, die mit Iran, mit der Regierung verhandeln, politisch zu tun haben oder die überhaupt in irgendeiner Weise mit Iran befasst sind, ohne jetzt Spezialisten oder Spezialistinnen zu sein, auch etwas darüber lernen, was die Menschen in diesem Land über sich selbst denken. Ich bin der Meinung, dass Geschichtsschreibung ein sehr wesentlicher Weg ist, um das zu erfahren. Man kann eben nicht hinfahren und die Leute interviewen, das geht nicht, man kann keine Umfragen machen. Ist vielleicht auch gar nicht notwendig, weil man aus der Literatur doch eine ganze Menge lernt. Und ich meine, dass das für die heutige Zeit sehr wichtig ist, weil man eben diese Befindlichkeit kennen muss. Und ich würde sogar so weit gehen, zu interpretieren, dass der unzerstörbare Nukleus des sogenannten Iranatoms auch durch atomare Angriffe von außerhalb, woher sie auch immer kommen, nicht zu zerstören wäre. Also dass man das so glaubt, dass es so ausgedrückt wird. Zum Teil wird es tatsächlich auch getan, weil selbst die Mongolen das nicht geschafft haben. Ja, also das finde ich als Parallele gar nicht so verkehrt. Es gibt auch Leute, die George Bush bei der Invasion, George W. Bush im Irak mit Genghis Khan verglichen haben. Ob das ein guter Vergleich ist, weiß ich nicht, aber man sollte einfach doch sich damit vertraut machen, was so gedacht und gelehrt wird. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.